Und seitdem ich unter deiner Anleitung auch zum Beispiel andere Skalen, also zum Beispiel Pentatonik, so ein bisschen mehr eingeübt habe, spiele ich auch ganz andere Linien.
Man spielt, was man übt, ja.
Es überkommt einen, man macht eine Erfahrung, die man nicht selbst hundertprozentig steuern kann. Und wenn man lang genug darüber nachdenkt und irgendwie ein bisschen transzendenzaffin ist, dann kann man das ruhig auch schon religiös nennen.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Harrison, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Heute Martin Rösler zu Gast im Jazz Live Podcast. Wir freuen uns sehr. Hallo Martin.
Hallo, Hi. Ich freue mich auch sehr.
Super.
Sehr schön, Martin. Wir kennen uns ja schon lange.
Ja.
Bist du wieder bei mir? Und magst du kurz erzählen, was du machst?
Ja, also was ich mache, diese Frage, die bezieht sich ja meistens auf den Beruf. Und die Frage Beruf und Hobby ist ja was, was ihr auch in eurem Podcast immer mal wieder streift. Wenn die Frage, was ich mache, sich auf meinen Beruf bezieht, dann kann ich ganz leicht antworten, ich bin evangelischer Pastor. Und dann kommt aber meistens die Rückfrage, wo denn? Und dann sage ich immer dazu, nicht in einer Kirchengemeinde schon seit vielen Jahren, sondern der nächstgrößeren Organisationseinheit der evangelischen Kirche, das heißt bei uns in Hamburg-Kirchenkreis. Und da habe ich eine Pfarrstelle, die heißt theologischer Referent. Und das bedeutet, ich helfe den Leuten, die diesen Kirchenkreis leiten, bei ihrer Arbeit. Ich begleite und unterstütze Leitungsgremien. Ich mache Fortbildungen für Mitarbeitende. Und gelegentlich mache ich auch eine kleine Andacht und Gottesdienste auch noch.
Okay, also du bist zwar quasi in einer helfenden Position, also in der Dachorganisation, aber du hältst auch selber Gottesdienste, Andachten und sowas. Also du bist sozusagen auch in der ausführenden Position, beim Bodenpersonal quasi, wie wir früher gesagt haben.
Ja, also eher weniger, aber hin und wieder schon auch. Ne?
Super, und du bist Jazzpianist?
Genau, ich bin, also so viel zum Thema Beruf und Hobby. Mein Hobby ist die Musik. Und ich bin seit, glaube ich, schon über 10 Jahren, 12 Jahren, also meinen ersten Klavierunterricht habe ich, glaube ich, 1968 bekommen und den ersten Jazzunterricht habe ich 1980 in München erhalten und habe mich da immer so ein bisschen vorangearbeitet und
da
jetzt bin ich hier.
-2.
Und, ja, genau, weiß, da gab es euch noch gar nicht.
Ja, okay, genau. Das haben wir auch schon mal festgestellt.
Ich weiß viel mehr über Jazz als ich.
Genau.
Ich weiß zum Beispiel, dass du mit deinem Trio spielst, weil wir haben nämlich einmal mit meinem Saxophonquartett ein Konzert gegeben, ein Doppelkonzert, wo erstes Set Martin Rösler Trio war und zweites Set dann dieses Saxophonquartett. Erinnerst du dich noch?
Ich erinnere mich noch.
Im Eppendorfer Kulturhaus war das vor 100 Jahren.
Genau. Aber es ist nett, dass du sagst, das sei mein Trio gewesen. Ich hatte da sozusagen einen Workshop bei Georgi und Jan Philipp und da habe ich auch ein paar Workshops noch weiter gemacht. Inzwischen stagniert das so ein bisschen, weil ich dabei bin, mir zu überlegen, was eine gute Kombination für meine Musik ist, was für eine gute Besetzung und auch wenn dann Klaviertrio, du hast ja immer gesagt, das sei die Königsklasse,
Königsdisziplin,
die Königsdisziplin des Jazzpianos. Wer dann da noch mitspielt, ist im Moment ein bisschen offen. Aber ich arbeite dran.
Und du hast ein Repertoire, das auf jeden Fall für ein Set ausreicht, und zwar ein Repertoire aus eigenen Stücken, Ladies and Gentlemen.
Ja, das ist richtig.
Aus teilweise eigenen
und
Stücken.
Und weil du natürlich aus diesem kirchlichen Rahmen kommst, hast du Gregorianik verjazzt.
Ja.
Und da ich persönlich sehr auf Gregorianik stehe, und ich glaube, Anja auch. Also,
auf jeden Fall.
Ja, finde ich das total cool, weil das passt auch, finde ich, gut zusammen. Es hat immer so was Modales, logischerweise.
Ja.
Die Arrangements, kann ich berichten, die der Martin macht, sind... Und solltest du eine Aufnahme haben, könnten wir die jetzt hier einspielen.
Mal gucken, ob ich ein... Ich habe hauptsächlich Aufnahmen, die ich in Anjas Klasse gemacht habe, aber vielleicht habe ich auch noch eine andere.
Thank you.
das mit meiner kirchlichen Arbeit und meinen kirchlichen Interessen zu tun hat, mit dem Gregorianischen, stimmt nur halb. Es ist eher hinterher wieder dazu gewachsen. Eigentlich bin ich auf die Gregorianik gekommen, dadurch, dass die Skalen im Jazz, im modernen Jazz, ja, die schönen alten Namen gregorianischer Skalen haben. Und ja, dann habe ich gedacht, wenn die schon so heißen, vielleicht passt das auch gut zusammen. Ja. Und dann habe ich mal ins Evangelische Gesangbuch geguckt, wo relativ viele gregorianische Melodien drin sind. Habe angefangen mit einem Pfingstlied, von dem ein von mir hochverehrter Kirchenmusiker aus Aumühle gesagt hat, das sei das kunstvollste, das beste, das künstlerisch reifste Lied, die Melodie überhaupt im Gesangbuch, nämlich Komm Schöpfer Geist. Und dann habe ich gedacht, man kann ja ruhig mal oben anfangen.
Gut, sehr gut, gute Einstellung.
Damit dann angefangen, mir zu überlegen, wie ich das so ein bisschen bearbeite. Dann habe ich unter Anjas Anleitung angefangen, das zu arrangieren. Und erst sehr viel später habe ich gefunden, dass ich die auch ruhig gregorianische Melodien nennen kann. Und dann habe ich es angefangen, sie erst mit lateinischen und jetzt mit deutschen Namen zu bezeichnen. Früher hieß das nämlich nur Hymnus 555, weil es gerade die Nummer 555 im Gesangbuch ist. Und dass sozusagen die religiöse, kirchliche Seite und die musikalische Seite in mir zusammengefunden haben, ist eher ein Ergebnis eines längeren Prozesses gewesen.
Ich finde es jedenfalls voll cool. Und wann immer ich das gehört habe, dachte ich mir, Alter, das muss unbedingt auf Platte. Das muss raus in die Welt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein Affront, ein Missstand, der unbedingt beendet werden muss, dass das noch nicht A, veröffentlicht ist und B, live auf den Bühnen dieser Welt performt wird. Weil das ist wirklich tolle Musik. Ja. Und da kannst du dich ruhig trauen, das zu machen. Also das ist auch sehr kunstvoll ausgearbeitet. Die Arrangements sind toll und das klingt einfach schön und das ist echt gutes Zeug.
Vielen Dank, also das freut mich sehr und ich höre es auch ein bisschen auf dem Appellohr.
Deswegen haben wir nicht heute eingeladen.
Ah, das Appellohr.
Nein, ganz entspannt. Also wir sind ja auch im Gespräch und ich begleite jetzt auch ein bisschen. Ne?
Ja,
so.
Ja,
also
ja,
das ist alles cool. Ja, Martin macht das in seinem Tempo.
Ich tue nichts, super, musikalisch nichts ohne Anjas Einverständnis.
Ja. Du darfst alles machen, was du willst.
Meiner Natur ist immer mehr die appellische, appellative, appellante.
Ja.
Und Anja ist manchmal ein bisschen vorsichtiger mit ihren Appellen. Aber das ist so, hat halt jeder auch seinen Stil irgendwie.
Ja.
Und das ergänzt sich ja auch immer ganz gut. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber jetzt haben wir die erste Frage gut geklärt. Also wie bei The Voice of Germany, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Fragen wie immer. Und jetzt haben wir noch eine zweite Frage.
Genau. Und zwar, an welche drei Worte denkst du als erstes, wenn du an Jazz denkst? Was fällt dir als erstes ein?
Wenn ich an Jazz denke.
Ganz spontan, genau.
Also als erstes fällt mir, glaube ich, Tradition ein. Weil Jazz, wie eigentlich jede Kunstform, ja etwas ist, das auf etwas aufbaut, wo es herkommt. Und beim Jazz finde ich es, also bei einer bestimmten Art von Jazz, finde ich, ist die Traditionsgebundenheit nochmal deutlich, weil ja ganz viele Leute gerne Standards spielen. Und Standards sind die Form, in der die Tradition auf mich kommt. Und dann ist aber das Wichtige, wie überhaupt bei jedem Umgang mit Tradition, das Wichtige ist, wie kann ich die Tradition aktualisieren? Und da wird es dann eben immer ganz individuell und unterschiedlich und so. Manche spielen den Standard so und so weiter. Wisst ihr ja alles viel besser. Aber dass die Traditionsgebundenheit etwas ist, was eine große Rolle spielt. Ich meine, gregorianische Melodien sind teilweise über 1000 Jahre alt. Da ist die Tradition mit Händen zu greifen, dass die Traditionsgebundenheit was ist, was mit eine Rolle spielt, finde ich, wird manchmal übersehen oder überhört, wenn man denkt, ja, Jazz ist so, ich fange jetzt hier an, ich mache jetzt alles so aus mir selber.
Und so frei.
Ja, so frei. Mhm.
Traditionsgebundenheit gefällt mir sehr gut.
Finde ich auch schön. Und ich fand, ganz kurz fällt mir ein, dazu gleich wollen wir die anderen zwei Worte
auch noch. Ja, aber
wir hatten ja gerade unser Vorspiel neulich und es war so schön zu hören, wir haben ja irgendwie 6-mal Fly Me to the Moon gehört oder so. Und es war total unterschiedlich.
Immer unterschiedlich.
Genau, ja, es war total schön.
Genau.
In meiner Klasse haben wir neulich ein Vorspiel.
Ich persönlich liebe ja Standards spielen aus genau dem Grund, weil dadurch, dass der Standard immer gleich bleibt, merkst du viel mehr den Personalstil, wie der eben ist.
Ja, ja, genau.
Weil wenn das Stück anders ist, dann hörst du halt so viel Stück, dass du gar nicht weißt, was ist jetzt Stück und was ist die Person. Aber wenn alle Heavy Metal, Miss Jones oder Fly Me to the Moon spielen, hörst du es ganz deutlich.
Ja, wobei ich auch sagen muss, bei Kompositionen hörst du ja auch sehr deutlich den Künstler.
Klar.
Also das ist auch nochmal eine andere Art, auf die du den dann hörst.
Wenn Kompositionen sehr persönlich sind und nicht so wie oft früher in den Jazzhochschulen war es immer na 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 und dann spiele ich wieder einen neuen Akkord und dann muss ich wieder zum nächsten Akkord. Es hat mich in der New School in New York hat mich das so genervt, dass die Kompositionen immer so waren. Also okay. Ich dachte so, okay, er hat Akkorde aneinandergereiht und dann irgendwie dorthin zwei, gespielt. Nein, versucht sehr modern, gefährlich, Major 7 oder so. Oder sogar Major 7 Kreuz 11. Ja, Sus, genau, das war dann modern. Aber immer so, also das waren echt immer so lange ganze Noten auf dem neuen Akkord, wo ich dachte, Alter, und alle haben so geschrieben und haben dann auf ihrer Visitenkarte gehabt, weiß nicht, Saxophonist, Composer. Und ich dachte so, ist richtig. Composer. Also wenn man aus dem Land von Johann Sebastian Bach kommt, ist das immer ein bisschen schwierig. Aber naja.
Ja.
Wobei ich komme nicht aus dem Land von Johann Sebastian Bach, sondern nur aus dem Land von Wolfgang Matthäus Mozart.
Ja, genau. Du Armer. Ja. Also mein zweites Wort, ne, das ist jetzt weniger überraschend, das würde ich sagen, ist Rhythmus. Weil Jazz eine Musik ist, das laufe ich jetzt ja auch offene Türen ein, wo jemand ja mal gesagt hat, es ist viel wichtiger, wann du was spielst, als was du spielst. Das ist bei mir ein bisschen ein Problem, weil, wie du jedenfalls weißt, die Frage des Rhythmus und des Timing und so bei mir jetzt nicht zu den Sachen gehört, die sich ganz von selber verstehen. Da muss ich immer noch weiterhin daran arbeiten. Trotzdem ist es ja ein Bestandteil der Jazzmusik, dass das rhythmische Element eine wesentliche Rolle spielt.
Ja.
Das ist jetzt auch ein bisschen weniger individuell und überraschend als vielleicht mein erstes Wort. Und mein drittes Wort ist wieder, weiß nicht, ob überraschend, würde ich nämlich sagen, lautet Fantasie. Weil zur Improvisation, das finden ja auch ganz viele Menschen völlig zu Recht, dass Improvisation ein wichtiger Bestandteil der Jazzmusik ist. Zur Improvisation gehört Fantasie nach Möglichkeit. Es gehören eben auch viele andere Sachen dazu, die aber eher die Fantasie einschränken, wie Skalen oder Fortspinnung von kleinen musikalischen Elementen und so. Also Fantasie ist ja erstmal was ganz Impulsives und was Ungebremstes und was Starkes und das muss dann immer so ein bisschen eingehegt werden.
Ich finde das ein sehr schönes Wort, das ist so alt. Fantasie habe ich schon so lange nicht mehr gehört, das Wort. Das letzte Mal auf dem Fantastische Vier-Album für dich immer noch Fantasie heißt die. Heißt das Titel. Und da habe ich gedacht, da haben sie es schön eingesetzt. Aber Fantasie ist ein super...
Es ist so bildhaft, ne?
Ein super Wort, ja. Und das sagt so viel aus über, ja. Ich finde es schön. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass ich das Gefühl habe... Ganz spontan waren diese Worte nicht, weil ich weiß ja, der Martin ist Podcast-Hörer, der wusste die Frage schon. Du hast dir das überlegt. Gib's zu.
Du hast mir gesagt, du hast mir geschrieben in der Mail, du brauchst dich nicht vorzubereiten. Und wenn man das zu mir sagt, dann heißt es so viel wie, jetzt setz dich mal hin und lies mal ordentlich was und so. Das liegt aber auch daran, dass es in der Organisation, für die ich arbeite, eine unschöne Tradition ist, sich nicht vorzubereiten. Für zum Beispiel eine kleine Andacht oder so.
Eine Predigt quasi zu improvisieren.
Ja, also eine Predigt vielleicht schon, aber irgendwie so eine kleine Andacht zur Eröffnung einer Sitzung. Da guckt man dann in die Tageslosung und dann gibt's auch den schönen Spruch, unvorbereitet, wie ich mich habe, eröffne ich jetzt hier die Sitzung. Und dem wollte ich was entgegenhalten. Deswegen habe ich mir erlaubt, weil ich ja geahnt habe, welche Fragen mich hier erwarten, darüber ja, ein wenig ist, zu resonieren und zu
mir. Nee, passt schon, ist okay. Ich finde es gut.
Ja, klar.
Aber man merkt, man spürt den Antworten eine gewisse Elaboration ab. Das finde ich aber auch cool. Und das zeigt auch sehr deine Art. Also ich meine, du hast ja auch diese Stücke super elaboriert. Ich weiß, dass du ewig an denen rumgeschraubt hast, in diesen Arrangements. Und das ist auch cool. Das ist eine coole Art und Weise, Musik zu arbeiten.
Total.
Mit unserer Band Pure Desmond machen wir das ja auch immer. Mich stört das immer so ein bisschen, weil ich eher der bin, der einfach, komm, wir spielen irgendeinen Standard und lass gucken.
Du bist ein anderer Typ.
Ich mag immer spielen, improvisieren. Ja. Ich will lieber unvorbereitet sein als vorbereitet sein. Mhm. Ich finde das schöner, weil dann mein Gefühl immer sagt, dann kommt mehr Fantasie raus, also ist mehr Fantasie möglich, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Vorbereitung die Fantasie auch irgendwie eingrenzt. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Vorbereitung für die Fantasie natürlich auch eine super Spielwiese bietet. Also zum Beispiel, wenn man halt vorbereitet ist im Hinblick auf eine Studioaufnahme, wie ich es vor 2 Wochen hatte. Da habe ich mich zum ersten Mal auch mal wirklich intensiv vorbereitet, indem ich die Stücke auswendig gelernt habe und mir überlegt habe, was könnte ich denn über diese Akkorde da gut spielen. Ich habe das dann zwar nicht gemacht, aber ich war dadurch auf einer anderen Art und Weise sicherer und habe vielleicht ein bisschen fantasievoller oder freier improvisieren können. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass Vorbereitung doch auch nicht so ganz verkehrt ist. Mhm. Ich glaube, die Kunst ist bei so einer improvisierten Musik oder so, oder eine Musik, bei der Improvisation eine Rolle spielt, wie bei Jazz, das in eine gute Balance zu bringen, dass es dann nicht doch alles auswendig gelernt ist.
Ja, aber das ist bei manchen zum Beispiel
Freiheit nicht dann klar. Fehlt.
Also ja. die Soli, weiß ich ja, sind schon improvisiert.
Ja.
Oder?
Ja, aber die sind auch so improvisiert. Ich habe auch tatsächlich, ich würde jetzt nicht Vorbereitung sagen, aber doch in mentaler Antizipation unseres Gespräches überlegt, wie eigentlich Fantasie sich umsetzen lässt oder wie ich eigentlich improvisiere oder improvisieren möchte und festgestellt, ich bin doch immer, also überwiegend sehr stark befangen in zum Beispiel jetzt diese Aufgabe motivische Fortspinnung oder in Skalen oder so. Und dass ich einfach mal mich hinsetze und irgendwas spiele, passiert eher selten. Und das finde ich aber auch wiederum gar nicht so schlecht, weil die Improvisation, die vorbereitet ist, die irgendwie, wo man merkt, man hat sich Gedanken gemacht und so, die sind, finde ich, meistens überzeugender und man hört lieber zu, als wenn jemand wie Obelix, der sagt, sag doch mal, was dir gerade durch den Kopf geht, dann sagt er, die spinnen die Römer. Mhm. Und es ist ja die große Schwierigkeit, finde ich, das irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm. Das Vorbereitete, das irgendwie rationale Element und das spielerische, fantasievolle, emotionale Element. Mhm. Wir hatten einmal so eine Phase, da hast du gesagt, ich soll mir mal Bilder und Geschichten und so vorstellen für eine Improvisation. Das habe ich dann für das eine Stück auch gemacht. Ich bin aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich überzeugende Bilder und Geschichten gewesen
sind. Das war sehr überzeugend.
Und ob nicht motivische Fortspinnung, motivische Entwicklung zu einem überzeugenden Ergebnis führt.
Also ich glaube, es sind jetzt ganz viele kleine Bausteinchen. Ne? Und ich glaube, dass das einerseits Typensache ist, wie die jetzt zusammenwirken, wie viel Anteil von motivischer Entwicklung, wie viel Anteil von ganz freier Improvisation oder ne, die Muse küsst mich jetzt gerade in diesem Moment oder ich habe ein Bild oder ich habe mir eine kleine Struktur überlegt für mein Solo. Welche Anteile jetzt da eine Rolle spielen, ist, glaube ich, total persönlich unterschiedlich und ich glaube, dass man da auch dran wächst und dran entwickelt über die Zeit, ne, dass man da immer genauer weiß, wie ist eigentlich mein persönlicher Ansatz beim Improvisieren. Aber vielleicht auch von der Musik, die man spielt. Also beim Free Jazz zum Beispiel, auch da gibt es ja Stücke, die offener sind oder die ein bisschen fester sind im Rahmen des sehr Freien. Aber auch da gibt es dann noch gewisse, sag mal, Geländer, an denen man sich so entlanghangeln kann oder eben auch nicht. Oder je strukturierter und festgelegter die ganze Form des Stücks ist, desto mehr macht es vielleicht ja auch Sinn, dann ein bisschen mehr auch das Solo in eine gewisse Richtung zu lenken und das einmal so fest zu zurren, ohne dass man jetzt die gleichen Sachen spielt. Also was man nicht machen würde, wäre jetzt zu sagen, ich fange immer mit dem Motiv an oder mit der Linie fange ich auf jeden Fall das Stück an oder das Solo an. Ne? Das wären so Sachen, wo man jetzt als Hardcore-Jazzer sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz so angesagt, aber so weit ging es bei uns auch noch nicht.
Nee, aber man könnte, also in die Richtung geht ja zu sagen, ich fange an mit irgendeinem kleinen Motiv, was in der Melodie vorkommt.
Zum Beispiel.
Und dann überlege ich gar nicht, sondern empfinde in dem Moment, welches ich nehme. Und dann merke ich hinterher, das war ganz gut oder vielleicht auch nicht.
Ich finde, Motiventwicklung und melodische Fortspinnung sind Prinzipien, derer man sich vor allem bewusst sein muss, dass es sie gibt und die man wahrnehmen kann, während man spielt. Oh, guck mal, das ist ja eigentlich wie vorher und so. Und ich finde, das ist eher was, was man intuitiv machen darf. Und wenn man es zu bewusst macht, wird es zwangsläufig ein bisschen konstruiert. Das hilft, wenn man komponiert, also wenn man sagt, jetzt überlege ich mir, wie soll das sein. Aber im Improvisationsfluss finde ich besser, wenn man es geschehen lässt und sich eher freut, wenn es so kommt. Aber ich bin ja lieber mehr auf der intuitiven Seite. Ich bin ja, wie gesagt, eher ein Improvisierer. Also ich bin jemand, der es lieber kommen lässt und unvorbereitet und so weiter. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich bewusst eingreife in den Improvisationsvorgang oder so steuern und kontrollieren will, das geht auf Kosten der Kreativität. Und dann fällt mir nichts mehr ein und dann bin ich irgendwie so fest und starr und dann fließt es irgendwie nicht mehr. Es geht auf Kosten des Flusses sozusagen. Mhm. Und daher würde ich mir da gar nicht so einen Stress machen, oh, ich bin nicht, meine Vorspielung ist nicht gut genug oder meine Motiventwicklung, sondern das ist, wie gesagt, es hat eher was mit Bewusstsein zu tun, das gibt es, das kann passieren, vielleicht passiert das gerade, schön, wenn ja, und dann kann man vielleicht manchmal, ah, guck mal, jetzt könnte man noch einen dritten Satz machen, jetzt habe ich erstes, zweites gesagt, jetzt kann ich noch dritten sagen, so eher, es ist eher eine Inspirationsquelle als ein Dogma.
Das glaube ich auch. Trotzdem glaube ich zwei Sachen. Einerseits bist du eben, wie du schon selber sagst, ein sehr impulsiver oder ne, spontaner Mensch und improvisierst auch gerne, sehr spontan. Und zweitens, und das kann man jemandem anders ganz anders aussehen, ohne dass es dann total konstruiert wird, ja, glaube ich. Und zweitens glaube ich, um dahin zu kommen, muss man sich ja damit auf eine Art auseinandergesetzt haben, dass man in der Lage ist, klar, über diesen Wahnsinn, den man hat, ich muss den Akkord bedienen, ich muss eine Linie dazu improvisieren und den richtigen Akkord zur richtigen Zeit wechseln, noch zu wissen, ah, und jetzt übrigens mache ich noch ein Motiv und das werde ich jetzt auch noch verschieben in eine andere, und ne, diese ganze, also du musst es ja durchexerziert haben, um das überhaupt machen zu können und dann überhaupt wahrnehmen zu können, dass du es gerade gemacht hast. Es muss ein bisschen ins Unterbewusstsein reingesackt sein, diese Fähigkeit.
Bevor es ins Unterbewusstsein reinsacken kann, muss es erstmal ins Bewusstsein kommen. Genau. Also man muss es natürlich lernen. Ja, na klar, man muss sich damit beschäftigen, man muss wissen, dass es das gibt und man muss es ganz normal geübt und ausprobiert haben und dann ist es manchmal natürlich auch so ein bisschen schachtelig, mal nach Zahlenkästchen 1, Kästchen 2, Kästchen 3 und klingt vielleicht auch ein bisschen statisch oder so, aber zum Lernen ist das unabdingbar, das ist halt der erste Schritt logischerweise. Wir hatten doch mal die vier Phasen des Lernens auf ihrem Podcast, ne, wo dann die unbewusste Kompetenz. Dann kommt, wenn sie, aber vorher muss es in die bewusste Kompetenz. Genau. Ne? Und also deswegen kann das ja nicht, das, ja, klar.
Und trotzdem muss es dann irgendwann, glaube ich, auch ins Unbewusste reinsacken und man muss ein bisschen loslassen und darf ein bisschen mit the flow gehen quasi.
Ja, genau. Und deswegen muss man sich auch, glaube ich, keinen Stress machen, wenn es nicht in meinem Bewussten ist. Im Gegenteil, es ist sogar ein Vorteil, wenn man sagt, guck mal, ich bin sogar schon, ich mache das schon unbewusst, ich merke das kaum noch, ich beobachte nur noch.
Aber das Unbewusste macht sich auch an irgendwas fest. Also wenn man sagt, ich spiele gern so ganz unvorbereitet, improvisierend, irgendwoher kommen ja diese Töne, irgendwoher kommt die Vorstellung eines Motivs, einer Linie. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass die in dem Moment aus dem Nichts entstehen, dann wird man auch vermuten, die hängen ganz stark auch mit dem zusammen, was ich bisher gehört habe, was ich bisher selber gespielt habe, was mir so eingängig ist, sowohl in den Fingern als auch im Ohr und im Herzen. Und dieses unbewusst Vorhandene, das wird ja auch gesteuert durch das, was ich mache, was ich übe. Deswegen finde ich auch das Tonleitern üben immer so ein bisschen gefährlich, weil, also ich habe gemerkt, wenn ich ganz viele Skalen übe und dann hinterher was improvisiere, dann sind da logischerweise auch wahnsinnig viele Skalen dabei.
Ja.
Und seitdem ich unter deiner Anleitung auch zum Beispiel andere Skalen, also zum Beispiel Pentatonik, so ein bisschen mehr eingeübt habe, spiele ich auch ganz andere Linien.
Man spielt, was man übt,
Und so. Deswegen ist es auch offenbar so wichtig, was man übt. Und das bedeutet aber auch wiederum, die Lehre oder die, sagen wir mal, romantische, geniale Kunstproduktionsvorstellung, ich bereite mich nicht vor, sondern ich spiele das, was ich jetzt im Moment fühle, die stimmt, aber sie stimmt auch nur insoweit, als das, was ich im Moment fühle, ja seinerseits vorbereitet ist durch das, was ich geübt habe, was ich gehört habe, was mir gefällt.
Ja, aber ich meine, also du als Christ müsstest du auch eigentlich auch sehen, so wie ich, dass es vielleicht auch noch so ein ganz leichtes göttliches Element gibt bei der Kreativität. Das ist ja das, was mich an der Hartmut-Rosa-Geschichte so fasziniert hat, an dieser Unverfügbarkeit, dass die besten Ideen ja ein Geschenk sind. Also weil es natürlich kommt das irgendwoher aus dem eigenen Fundus, aus der eigenen Vorstellungskraft und natürlich aus dem, was man vorher selber irgendwie eigens gehört hat. Aber woher das wirklich kommt, ist für mich liegt im Bereich der Magie oder im Bereich des, was weiß ich, Übernatürlichen oder halt von mir Spirituellen oder so. Mhm. Das hat was mit Transzendenz zu tun, mit Durchlässigkeit und mit dem einfachen Zuhören auf das, nenn es Universum, nenn es Gott, also man möge sich aussuchen, was man will. Und das finde ich das Coole. Deswegen sage ich immer, du musst warten, lerne zu warten und dann kommt es schon. Und das ist ja auch die Macht der Pause. Bei Miles Davis sieht man das immer wunderbar. Mach eine Pause so lange, bis du weißt, was du spielen sollst. Hayden Chisholm von Nils Wogam hat gesagt, wenn ich nicht weiß, was ich spielen soll, spiele ich nichts. Oder hat das auch, Miles Davis hat das auch gesagt. Mhm. Aber das haben auch andere Leute gesagt. Yeah. Also du spielst ja einfach nichts so lange. Und gerade wenn man dran ist, wenn man gerade Solo spielt, alle die Aufmerksamkeit bei dir ist und du selber natürlich auch die Aufmerksamkeit auf dem Solo hast, Alter, da kommt schon was. Keine Sorge. Aber den Mut eben so lange zu warten, bis man es kommen lässt, das ist eben die Kunst. Ich habe das in meinem Minikurs auch. Ich habe so einen kleinen Minikurs gemacht für die Leute, die mich kennenlernen wollen. Minikurs in 3 Schritten. Wenn man sich bei mir in den Newsletter einträgt, dann bekommt man die in 3 Mails an allen 3 Tagen. Und im 3. Tag geht es um dieses Warten lernen, wie man das macht, wie man das aushält. Und das heißt, du spielst eine Melodie, irgendeine Phrase und wartest und spielst noch nicht gleich, wenn du denkst, ich muss schon wieder. Nein, sondern du wartest dann und wenn du merkst, jetzt weiß ich's. Weil das materialisiert sich so langsam, finde ich, in seinem inneren Ohr. Also das wird richtig so, das wird immer konkreter. Je länger man wartet, desto konkreter wird, jetzt muss ich das spielen und dann spielt man es halt. Ey, dann ist es, und je länger du wartest, desto klarer ist es auch. Und dann ist es auch umso stärker, weil wenn die voraushören, ist ja auch immer super stark, wenn du dann weißt, aha, jetzt weiß ich, was ich spielen werde. Und dann spielst du es super klar, dann klingt es auch gut.
Also dass es auch eine religiöse, spirituelle, transzendente Dimension hat, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Also es ist ja irgendwie auch ein langer Traditionsstrom, der behauptet, Kunst und Religion sind Schwestern und handeln eigentlich vom Gleichen, nur auf unterschiedliche Weise. Und das finde ich total einleuchtend zu sagen, der Einfall selber, worin sich das, worauf ich warte oder was ich mir vorstelle, dann tatsächlich materialisiert, das ist auch was ich nicht in der Hand habe. Was mir unverfügbar ist, da hat Hartmut Rosa ja terminologische Anleihen in der evangelischen Theologie gemacht mit dem Begriff Unverfügbarkeit.
Ist ja auch Organist, ne?
Inwiefern?
Ja, das ist ein Begriff, der, glaube ich, von Rudolf Bultmann im Neutestamentler aus dem letzten Jahrhundert erfunden oder benutzt wurde, um eben eine religiöse Dimension zu beschreiben. Es ist ja auch wahnsinnig naheliegend, das so zu beschreiben, dass man muss es erstmal negativ ausdrücken, weil man es eben nicht beschreiben kann, weil der Autor oder die Instanz, von dem das kommt, uns eben nicht zur Verfügung steht. Deswegen ist es ein sehr passender, finde ich, und naheliegender Begriff. Und das ist ja quasi eine Erfahrung, die man dann immer wieder neu machen muss. Also das mit dem Warten finde ich total einleuchtend, werde ich mir jetzt auch für mein nächstes Solo vornehmen. Ich warte erstmal, bis das, was ich dann spielen möchte, sich sozusagen einstellt, unverfügbar. Und das ist ja eine Stelle, an der man Erfahrungen, die man durchaus religiöse Erfahrungen nennen kann, machen kann. Also es überkommt einen, man macht eine Erfahrung, die man nicht selbst hundertprozentig steuern kann. Und wenn man lang genug darüber nachdenkt und irgendwie ein bisschen transzendenzaffin ist, dann kann man das ruhig auch schon religiös nennen. Andere Leute sind mit dem Religionsbegriff da ein bisschen irgendwie eingeschränkter und so, aber ich finde, das kann man da ruhig so nennen, weil der künstlerische Einfall als solcher ja auch gerne als religiös mit beschrieben wird. Mhm. Und das finde ich auch völlig sachgemäß.
Ich nenne es eigentlich immer spirituell, weil ich Angst habe davon, dass Leute dann Probleme haben, dass es dann um eine Religion geht. Und heutzutage will man ja niemanden ausgrenzen und jeden mitnehmen, deswegen sage ich spirituell. Weil da kann man, egal welcher Religionsgemeinschaft man sich angehörig fühlt, sich angesprochen fühlen. Mhm. Deswegen sage ich immer spirituell, obwohl ich auch offen gestehe, ich sehe mich der christlichen Tradition bekannt. So sage ich das mal. Ja, ja. Das ist schwierig. Ich habe auch meine Geschichte mit der christlichen Geschichte, weil durch meine Familie und da ging es hin und her und das war alles ein bisschen anstrengend, auch für mich, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber trotzdem habe ich eine tolle Erfahrung gemacht im Kloster Wülfinghausen, das es leider nicht mehr gibt, mit der Kommunität Kloster Wülfinghausen. Die haben jetzt eine neue Kommunität gegründet im Kloster Bausen und die ist gerade im Entstehen. Und die haben eine Spiritualität oder Religiosität oder nenn es wie du willst, gepflegt, in der auch sehr viel Gregorianik übrigens eine Rolle gespielt hat, die mich sehr geprägt hat und die mich auch so gekriegt hat, dass ich da dann gemerkt habe, okay, ich kann was mit dem Christentum anfangen. Und es regt natürlich was in mir an, weil natürlich, also ich meine, seit Generationen das in mir verankert ist, das, und das hat sich bei mir sehr, hat bei mir was bewirkt. Und das ist so, dass ich merke, dass das eine Rolle spielt, wenn ich Musik mache. Immer.
Dass es seit Generationen verankert ist, es trifft auch auf mich zu, weil ich mütterlicherseits aus einer Pastorenfamilie aus dem Hannöverschen stamme, die sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.
Wahnsinn, ne? Krass.
Unglaublich, ja, krass.
Ja, genauso wie wir so einer Lehrerfamilie kommen.
Ja.
Mein Vater ist zwar Richter, aber das ist ja, hat ja auch was mit Lehren zu tun und ja, mit Dozieren, sage ich jetzt mal, vom Richterkanzler, das dürfen sie nicht. Quasi. Naja.
Aber mir leuchtet ein, dass der Ausdruck Spiritualität ein bisschen offener ist und mehrere geschichtliche und sonst wie vorhandene Religionen umfassen kann. Die Schwierigkeit ist ja immer, wenn du dann anfängst, das irgendwie in Worte zu fassen, und das ist ja das Tolle bei der Musik, dass du das dann nicht machen musst,
ja,
dann musst du dich irgendeiner Tradition bedienen und dann musst du halt irgendwas nehmen oder was kombinieren oder so aus verschiedenen vorhandenen Religionen.
Ja, ich stehe sehr auf Kommunikation ohne Worte.
Ja, ich muss nochmal was...
Das ist für jemand, der einen Podcast macht, natürlich ungewöhnlich.
Naja, ich finde auch die ganze, ich finde das Evangelische sehr angenehm, muss ich sagen, weil da Martin Luther gesagt hat, komm, lass Wort mal irgendwie auch eine Rolle spielen. Ich mag Worte sehr, aber je älter ich werde, desto mehr mag ich auch Sachen ohne Worte, muss ich sagen. Und ich stehe immer schon mehr auf Instrumentalmusik als auf Vokalmusik, weil mir das irgendwie absoluter vorkommt. Das ist irgendwie, Johann Sebastian Bach hat doch, glaube ich, den Begriff geprägt der absoluten Musik, oder? Oder woher kommt das eigentlich? Aber absolute Musik ist für mich Musik, die, wo nur die Musik als solche, ich finde, der Text, der stört irgendwie immer. Also wenn ich, sobald ich einen Text höre, ist es irgendwie, das ist schön an einer Gregorianik, wenn es lateinisch ist, verstehe ich eh nichts. Aber sobald ich einen Text höre, ist der Text immer, hat eine übergeordnete Informationsebene, die das Ganze überspielt.
Und doch sagt man doch gerne, wenn man ein Solo spielt, namentlich im Jazz, du erzählst eine Geschichte.
Ja, ja.
Also da willst du eigentlich auch Bilder oder was, was man auch mit Worten, also Geschichte ist ja explizit was mit Worten zum Ausdruck bringen, was man irgendwie über die bloße Musik hinaus versteht oder rezipiert.
Ja, aber die Geschichte ist ja eben dadurch, dass sie keine Worte hat, viel offener gehalten. Ne? Das heißt, jeder kann so ein bisschen sein eigenes Bild finden. Wenn man jetzt ein tolles, klassisches Stück hört oder auch spielt, was ja auskomponiert ist, dann wird jeder dann ein anderes Bild mit verbinden. Ne?
Mhm.
Der eine sieht irgendwie eine grüne Wiese, der andere sieht einen Wald, der andere sieht eine Halle mit einer großen Glocke, was weiß ich. Ne? Also jeder hat so sein Bild, was ihm da kommt. Und das ist ja das Schöne, dass es dann plötzlich ohne den Text viel persönlicher einen ansprechen kann. Vielleicht andererseits hat der Text, wenn er dann dabei ist und wenn er auch einen gewissen Sinn, sag ich mal, transportiert und nicht nur irgendwie dafür da ist, damit halt eine Stimme dabei sein kann, was ja leider oft der Fall ist.
Das Scooby-Doo, ja.
Ja, oder, ja.
Schnapp, schnapp,
ja, weiß ich nicht. Weißt, das meine ich nicht. Ich meine jetzt, eigentlich eher so Durchschnittstexte halt. Auch bei vielen, ehrlich gesagt, vielen Jazz-Standards. Es stört mich, dass es einfach immer so ein, ja, ach, Herzschmerz, ja, hier und da.
Ja.
Aber es transportiert ja nicht wirklich irgendwas Tiefergehendes. Und
das sind halt Schlager.
Und wenn es aber so ist, dass der Text was Tiefergehendes transportiert, hat man ja die Chance, sich damit auseinanderzusetzen und damit nochmal auf einer anderen Ebene in Schwingung zu gehen oder ne, in Austausch zu gehen und eine andere Bedeutung da reinzulegen. Die kann ja auch wieder persönlich sein, aber da ist nochmal eine andere. Es ist eben noch eine übergeordnete Ebene mehr, wie du sagst, ne? Ja. Eine Informationsebene mehr. Ich finde auch, mich stört es ehrlich gesagt, auch wenn ich Musik höre, wenn da zu viel Text ist. Das geht mir ähnlich, ging mir auch schon immer so. Wobei ich die Stimme als solche schon als, das ist schon ein geiles Instrument. Also,
ja,
ne?
Klar.
Die trifft ja auch voll in die Seele oft. Also sobald jemand singt, sind die Leute einfach ganz anders berührt, als wenn keiner singt.
Das stimmt, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja.
Ich finde, weil du sagst mit den Texten, fällt mir gerade Sting ein. Ich war ja Sting-Fan, bin über Sting auch zum Saxophon gekommen, Branford Marsalis bei Sting. Und der ist ja Englischlehrer gewesen. Und da fand ich immer schon cool, dass die Texte auch halt eine literarische Form haben, ne? Obwohl es Popmusik ist.
Mhm.
Und die Musik war auch sehr elaboriert und die Texte eben auch. Und das, deswegen habe ich das früher immer sehr gemocht. Ich meine, das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen Snobistenmusik, kann man sagen. Aber ich fand das halt früher cool. Und das stimmt, dass die Jazz-Standards mit ihrer schlagerartigen Herzschmerzgeschichte manchmal ein bisschen platt sind, wobei man das auch immer mit Humor sehen kann. Everything Happens to Me oder sowas. Na, da gibt es auch so lustige oder mehrdeutige oder ein bisschen vielschichtigere Texte gibt es schon auch. Ne?
Ja,
so oder auch vereinzelt. Sehr tiefe, My Funny Valentine. Das kann auch schon sehr traurig sein. Das kann schon sehr, sehr viel Gefühl auch haben.
Ja, ja. Aber es ist schon so, dass man die ein bisschen suchen muss, also die guten Texte. Ich habe ja auch Gesang studiert, ja, ne, zweites Hauptfach, und ich habe da immer ein bisschen drunter gelitten, dass die Texte...
Dass du solche Texte sehen
ein bisschen eindimensional
machen. Ja, das verstehe ich zum Teil. Aber
ich weiß, es gibt auch Sängerinnen und Sänger, die schaffen, trotz dieser Einfachheit, da so viel reinzulegen an Gefühl. Das bewundere ich ehrlich gesagt. Also das gibt auch. Und dann kommen wir, ich glaube, da schließt sich der Kreis jetzt auch wieder zum Thema Spiritualität oder dieses Offensein dafür, dass man eben mit diesem Unverfügbaren in Berührung kommt, mhm, und dass einen das in dem Moment inspirieren kann zu neuen Tönen und zu neuen Melodien und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist am Ende darum, wo es geht in der Musik. Ne?
Die Worte können auch hilfreich sein, aber es ist dann wieder wahnsinnig individuell, welches Wort jetzt für mich eine nötige Offenheit hat, um irgendwie eine spirituelle Erfahrung zu vermitteln. Das könnte eins sein, was für dich jetzt gleich wieder viel zu eingeschränkt ist. Also deswegen ist My Funny Valentine ist vielleicht auch wirklich ein gutes Beispiel, weil es auch hinreichend offen ist und andererseits aber die Musik auch so durch den Text unterstützt und das Gefühl, was die Musik vermittelt, auch nochmal stärkt und unterstützt. Aber man kann halt auch das Kind mit dem Bade ausschütten und eben zu viel Herzschmerz oder so. There will never be another you. Also das haben wir gehört mit dem Trompeter, Chet Baker. Und da fand ich das Trompeten-Solo viel eindrucksvoller, als dann, wenn der Text dazu kommt, dieser ja etwas flachere. Also das kann, der Text kann auch zu viel sein.
Ja, ja, der ist auch gerade der There will never be another you-Text, der ist schon so ein bisschen, der ist auf eine Art auf auch eher so von der Plattenseite, kann man sagen. Ja. Ist vielleicht so, ja.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Aber ich finde, wie er singt, das mag ich schon sehr. Also es ist so, na, haben wir auch besprochen, fast ein bisschen understatement-mäßig, aber irgendwie, es berührt mich schon, wie Chet Baker
singt. Und es ist auch eine romantische Aussage. There will never be another you.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Das ist schon eine romantische Aussage. Ich wollte noch was zu der Geschichte sagen, weil du meintest, man will doch eine Geschichte erzählen und dann ohne Worte. Ich finde, die Geschichte ist in dem Fall eher ein emotionaler Fluss. Also eine Transformation von A nach B, eine Veränderung des Aggregatzustands. Also das heißt, das Gefühl fängt so an und das hört anders auf. Ich meine, Musik ist ja immer eine Darstellung von Zeit. Ich finde immer, es gibt immer Nachher und Vorher, anders als bei einem Bild, das irgendwie halt da ist und was Statisches hat. Und das hat jede Geschichte auch, also jedes Theaterstück, jeder Film, jedes Buch. Obwohl man natürlich, das Buch hat auch was Statischeres, aber wenn man halt weiß, wie es weitergeht, also was danach passiert ist, gibt es eben auch immer diese zeitliche Komponente. Und das Schöne an dem Zeitlichen ist, dass das, finde ich, immer so ein bisschen das Leben eben auch mitnimmt, weil das Leben ist halt auch ein zeitlicher Vorgang. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen, bleibt sie es ja doch nicht. Und deswegen ist, finde ich, die Geschichte, die man erzählt, genau dieses Gefühl von, es verändert sich was. Und das macht auch wieder, das finde ich auch so interessant, an der Motiventwicklung oder an einem guten Solo, wo man meistens, hängt sich ja ein bisschen damit zusammen, dass eben zum Beispiel die Motive sich entwickeln und dass man das Gefühl hat, das hat irgendwie, es gibt einen Zusammenhang, auch wenn ich ihn vielleicht nicht verstehe, wenn er vielleicht unbewusst ist, es gibt irgendwie einen Zusammenhang und es kommt nicht zufällig dort an, sondern es hat irgendwie einen Grund, wenn auch immer ich den vielleicht nicht merke. Und dass man eben woanders ankommt und auch auf eine andere Art ankommt oder verändert sozusagen ankommt. Das ist wieder das bin ich wieder bei Hartmut Rosa mit der Resonanz. Resonanz ist dann, wenn ich das Gefühl habe, es macht etwas mit mir, es hat mich verändert. Und das finde ich auch, das muss ein gutes Solo auch machen, dass man das Gefühl hat, ich bin als anderer Mensch sozusagen aus dem Solo herausgegangen. Das ist nicht ganz bisschen, ne? Es ist eine Transformation hat stattgefunden, es hat sich was verändert, ich weiß ein bisschen mehr. Ja, und das finde ich halt auch so geil an überhaupt Musik und natürlich auch an Live-Musik, weil das nicht mehr rückgängig machbar ist und weil es auch nicht mal hörbar ist. Ich kann nicht mal nachvollziehen, ich habe es erlebt und jetzt ist es auch wieder vorbei. Das finde ich super geil. Also ich liebe deswegen auch den Live-Moment noch ein bisschen mehr als den Studio-Moment, wo ich immer zurückspulen kann oder verbessern oder so.
Nein. Aber kann es nicht auch ein Solo geben, was ganz stark, also was seine Kraft daraus zieht, dass ganz wenig sich nur verändert? Also das ist ganz, also keine Ahnung, nur ein Ton oder nur eine Form von Energie und man ist eigentlich, also danach, vielleicht kein so langes Solo, danach hat sich gar nicht so besonders viel verändert, außer dass das jetzt unheimlich intensiv war. Also dieser Transformationsgedanke, den finde ich erstmal sehr überzeugend. Und dann ist die Beschreibung, eine Geschichte erzählen, eigentlich auch nur so eine Metapher dafür, dass sich was sich Entwickelndes, was sich am besten irgendwie stringent Entwickelndes produziere. Ja. Aber es kann ja auch gerade, stelle ich mir jetzt nur so vor, die Verweigerung einer Entwicklung sein. Irgendwie,
klar.
Gibt es nicht ein Solo?
Aber das ist mir fällt dazu ein von John Coltrane, ne? My Favorite Things, da spielt auch Michael Tyner so ein ganz, ganz langes Solo nur aus Groove. Einfach nur immer den gleichen Groove und wechselt so ein ganz bisschen durch die Akkorde.
Ja, das ist total psychedelisch.
Und das ist unglaublich intensiv, wo melodisch ganz wenig passiert, wenn überhaupt die Top-Note von den Voicings, die er spielt, ein bisschen sich verändert. Aber da passiert eben doch ganz viel. Also Melodie, ich weiß, du bist Melodiker, aber wir sind halt harmonisch. Melodie ist toll, aber Melodie ist nicht die Voraussetzung.
Nein, ich stehe voll auf Harmonie und ich stehe auch voll auf so einen Effekt.
Natürlich, aber ihr müsst natürlich euch viel intensiver und hauptsächlich mit der Melodieentwicklung beschäftigen. Wir haben immer noch die andere Komponente viel.
Nee, man kann mit einem Melodieinstrument an so einer Energie, in so einem energetischen Flow auch teilnehmen. Wenn wir Take 5 spielen bei Pure Desmond, das hat Johann irgendwann sich ausgedacht und das fand ich eine geile Idee, dann versuchen wir das auch so ähnlich wie da. Also dass es einfach die ganze Zeit fließt. Und es hört nicht auf, es wird nicht mehr, es gibt es weniger, sondern es hat eben dieses statischen, dieses psychedelische Fünfvierteltakt geht in so im Kreis. Und wenn man dann Solo spielt, dann geht es auch nicht darum, einen Bogen zu machen oder irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern einfach daran teilzunehmen, an dieser Fahrt.
Ja.
Möglichst lange ein bisschen Energie reinzugeben, dann vielleicht wieder ein bisschen Energie raus, weil dann der nächste kommt. Aber das muss immer fließen, es muss die ganze Zeit so treiben. Irgendwie, das macht das irgendwie aus. Das hat Johann mal irgendwann gecheckt. Ich glaube, das ist auch der Grund für den Erfolg von Take 5, weil nämlich dieses Schlagzeug, das die ganze Zeit macht. Also in der Originalaufnahme von Dave Brubeck, da hast du dieses, das ist die ganze Zeit da und auch dieses Ostinato, was das Klavier spielt, das ist so die ganze Zeit da und das macht dann das ja ganz wuschig im Kopf, dass es überhaupt nicht aufhört. Und das ist das Gleiche.
Aber es transformiert dich doch auch. Also das ist doch so, dass du sagst, es macht dich wuschig. Ich finde, das ist eher so, dass man in so ein, eben wie du sagst, psychedelisch, es kommt so ein bisschen
meditativ,
fast so in Trance oder in so einen Zustand, wo man nicht will, dass es wieder aufhört.
Ja,
Und da gehst du auch als anderer Mensch wieder raus.
Absolut.
Also, und insofern glaube ich...
Ja, die Transformation kann sich auch anders darstellen oder vermitteln oder
passieren.
Kann ein anderes Ergebnis haben, als jetzt, dass sich wahnsinnig viel Wildes verändert. Das kann auch gerade dadurch, dass sich erstmal gar nichts verändert, trotzdem dann im Hören und Mitempfinden eine Veränderung sich einstellen. Das leuchtet mir total ein.
Ja,
also eigentlich läuft es ja darauf hinaus, dass ein Solo zwar eine Geschichte erzählen kann und eine Entwicklung haben kann, aber eigentlich auch ein ganzes Stück eine Entwicklung hat, egal ob da jetzt ein Solo drin ist oder nicht.
Ja, und Solo und Improvisation, da habe ich jetzt auch noch eine Geschichte zu. Ich habe so kürzlich einen Workshop gegeben, wo auch ein amerikanischer Jazzmusiker anwesend war. Er hat eine Geschichte erzählt von Pat Metheny, dass er gesagt hat, früher wäre das bei Pat Metheny so gewesen, dass der, wenn der ein Solo gemacht hat oder aufgenommen hat im Studio, 50 Soli eingespielt hat, daraus die besten Bits rausgenommen, zusammengeschnitten, das dann auswendig gelernt und das dann nochmal aufgenommen in Variation. Und so viel zum Thema Improvisation. Und dann habe ich gesagt, echt jetzt? Und dann habe ich gesagt, was mit Keith Jarrett? Und dann hat er gesagt, ja, Keith Jarrett doesn't count. Keith Jarrett doesn't count. Das ist was anderes. Weil der wirklich versucht immer dieses reine Improvisieren, das finde ich ja auch total geil. Aber das eiert natürlich dadurch auch ein bisschen mehr. Und bei Pat Metheny sind sich so bam drauf genagelt. Aber ich finde das auch, ich fand es schon auch krass, einfach so vom Gedanken her, weil immer alle sagen, ja, wie du auch sagst, ja, frei muss alles immer sein und so. Und Pat Metheny, einer der bekanntesten Jazzmusiker aller Zeiten hat das wohl sehr, von wegen Vorbereitung und so, ne? Ja. Also.
Und, aber da sind wir auch wieder bei der Typensache, bei der Persönlichkeit, ne? Mhm. Je nachdem, wie man halt ist. Keith Jarrett ist halt nicht so. Knallkriegen, wenn jemand sagen würde, hier, mach das mal. Ja,
ist ja nicht mal bisschen bescheuert.
Tassen im Schrank. Aber ich glaube, da muss man wirklich austarieren, wo man selber steht und was einem entspricht.
Und das wiederum bringt mich auch zu einem anderen Spruch, den ich von einem gehört habe, von einem Schüler. Mir geht es um den Prozess und nicht um das Ergebnis. Na, ich meine, der ist lustig. Ich glaube, den meisten Künstlern geht es eher um das Ergebnis als um den Prozess. Also kommt drauf an, natürlich will man den Prozess genießen und erleben. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man das halt einfach auch zum Spaß für sich zur Freude macht. Aber wenn ich eine Platte mache, dann geht es mir echt ums Ergebnis. Ich will echt, dass das Ergebnis gut ist. Und wie der Prozess jetzt war, Hauptsache ist am Ende ist das Ergebnis gut. So, ne? Ich meine, natürlich kann man sagen, man will auch, man hat da vielleicht irgendeinen Ehrenkodex, dass man eben nicht zu viel rumschneidet oder so. Aber am Ende, ich meine, selbst bei Karajan wurde geschnitten, was das Zeug hält und so. Also irgendwie, warum nicht?
Ja, aber bei Keith Jarrett wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Also Keith Jarrett ist dann der Prozess wahrscheinlich
wichtiger. Aber bei einem Solo, würde ich sagen, ist doch der Unterschied zwischen Prozess und Ergebnis gar nicht richtig feststellbar. Also wenn man sagt, ich mache jetzt eine Platte und dann ist der Prozess die Aufnahme und das Schneiden und so weiter. Mhm. Aber wenn man die Musik selber macht...
Beim Live-Solo ist es was anderes.
Ja. Ist doch der Prozess und das Ergebnis also, sind ja identisch.
Ja, klar. Ja, sicher, das ist was anderes, ja, genau. Aber das ist ja eben, das ist eben auch was anderes. Eine Platte machen ist eben auch was anderes und das ist auch so lustig, weil... das auch so anachronistisch ist. Ich meine, wer braucht heutzutage noch eine Platte? Oder warum müssen Aufnahmen noch gemacht werden? Weil heutzutage ist ja, die Live-Musik wird ja auch aus dem Grund, glaube ich, auch immer wichtiger, weil halt die Musikindustrie so da niederliegt und nur noch diese Streaming-Dienste sind. Und die Leute, wenn sie schon Musik erleben wollen, dann auch eben genau dieses Live suchen. Also diese Live-Erfahrung, dass man eben dabei sein darf, wie es geschieht. Und dass man auch ohne Netz einen doppelten Boden, da kann Pat Metheny zwar es auswendig gelernt haben, er muss trotzdem jetzt auch schon selber spielen oder wie auch immer. Ich auch selber. Ich habe auch manchmal Soli mir zurechtgelegt, das gebe ich offen zu. Oder was heißt?
Aha.
Nein, absolut. Ich habe auch meine Pfeile im Köcher. Ich habe meine Licks. Mhm. Ich habe meine Hilfsmittel, wo ich weiß, da komme ich auf jeden Fall drüber, wenn alle Stricke reißen. Man kann ja auch nicht frei sich in irgendwas reinschmeißen, ohne irgendein Sicherheitsnetz. Aber also sonst geht man unter, ne? Das ist logisch.
Kann man untergehen. Muss man nicht.
Hängt davon ab, wie gut man schwimmt.
Und von der Tagesform.
Ja.
Und von der Persönlichkeit. Von allem.
Ja, Persönlichkeit ist ein Stichwort, das ja jetzt häufiger vorkommt. Ja. Und das ist aber auch total einleuchtend, weil es ja so klar ist, dass es von also unterschiedliche Persönlichkeiten unterschiedliche Musik machen, anders improvisieren, anderen Zugang haben. Und die Schwierigkeit und die große Aufgabe, finde ich, das habt ihr ja auch schon gelegentlich in euren Gesprächen geäußert, ist die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, zu entfalten und ihr auch Raum zu geben und auch erstmal zu sagen, ja, das ist, was auch als Laienmusiker ist meine musikalische Persönlichkeit etwas, das der Pflege bedarf und auch der Pflege würdig ist und einen Prozess und so weiter in Anspruch nehmen darf.
Ja, das braucht immer so viel Mut. Das braucht so viel Mut, sich selbst auszuhalten. Mhm. Und sich selbst irgendwie einigermaßen gut zu finden. Und auch nicht zu gut, so, haha, guck mal, wie geil. Na, also das ist ja auch ein schmaler Grat vielleicht. Aber die meisten Leute sind eher auf der anderen Seite unterwegs, dass sie sagen, oh, ich bin zu scheiße oder ich bin doch nicht wert, dass andere Leute... aber spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Aber dass man halt quasi... mir zuhört, irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich bin ja eher eine Rampensau, ich habe das nicht so. Ich habe eher das andere Problem, dass ich überpace, habe ich das Gefühl. Ich muss mich eher im Zaum halten. Aber die meisten meiner Schüler haben das gegenteilige Thema. Ist so.
Es ist in deiner Jazz Academy ja auch so, dass da die Rückmeldungen immer sehr positiv sind und die Haltung aber eigentlich immer eher, ach, ich kann jetzt eigentlich noch gar nicht so viel und soll ich überhaupt was spielen und so. Und das wird aber durch diese positive Rückmeldekultur und Wertschätzung eher noch ein bisschen bestärkt, dass man sich sehr, also wenn die mich alle toll finden, dann bin ich vielleicht wirklich gar nicht so doof, wie ich dachte. Also das ist auch ein total wichtiges Element auf dem Weg, eine eigene Haltung zu sich selber zu finden.
Absolut.
Total.
Hast du recht, das stimmt. Das ist auch echt einer der Vorteile von diesem Community-Gedanken an so einer modernen Unterrichtsart, wie wir sie jetzt betreiben. Mhm. Weil allein hast du das nicht. Weil der Lehrer kann dir alles sagen. Das ist immer nur pädagogisches Lob. Aber wenn Leute, die auf deiner Ebene sind sozusagen, also die mit Augenhöhe oder jeder ist ja woanders, aber so, aber das kann man viel besser annehmen oder ernst nehmen oder das glaubt man denen eher. Ne? Ja, das stimmt. Das ist eine große Kraft, die Community hat. Das finde ich auch.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch nochmal zum Thema Persönlichkeit, hatten wir jetzt wirklich öfters, aber es ist eben auch so schön zu sehen. Also es ist einfach so reichhaltig zu sehen, wie jeder seine eigene Persönlichkeit im Spiel entwickelt. Also das ist total schön. Und wenn man es so unmittelbar hintereinander hört, fällt es natürlich noch viel mehr auf. Ne?
Und das zeigt aber auch nochmal die Kunst der pädagogischen Person, die in der Lage ist, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu zusammenzuhalten und auch individuell zur Entwicklung zu bringen.
Naja, das kannst du sicher sehr gut sagen. Ja. Also ich finde halt bei der Persönlichkeit, es gibt einerseits diesen Rohdiamant-Moment, der natürlich immer schön ist und an dem es oft immer anfängt und wo man das, es ist wichtig, dass man das wertschätzt und würdigt und sagt, du hast da was. Aber wenn dann jemand das so elaboriert wie du, und ich meine, ich weiß, dass du deine ersten gregorianischen Stücke, die sind ja, die kenne ich glaube ich schon seit 8 Jahren oder so.
15.
Länger.
15 Jahren. Und die sind aber eben auch nicht schlechter geworden in der Zwischenzeit. Und also das, was ich immer, wenn ich mal was höre, wenn du hier bist und ich höre das, dann denke ich mir, Wahnsinn, das ist schon cool. Oder ich habe mal Anja hat mal irgendwo eine Aufnahme irgendwo gehört oder so, glaube ich, dann habe ich das mitgekriegt. Oder ich habe die Noten gesehen, ich weiß nicht mehr wie. Aber jedenfalls habe ich gemerkt, Wahnsinn, wie das besser wird. Also wenn man halt nicht, also wenn es nicht dabei bleibt, dass man sagt, okay, ich bin eine Persönlichkeit und ich darf mein Wort erheben, sondern wenn man dann sagt so, und jetzt elaboriere ich das aber. Jetzt schaue ich ja mal, wie kriege ich denn das auf eine Exzellenz sozusagen, also auf ein so exzellentes Niveau, wie ich kann. Und dann ist es erstens, erhöht man den Wert, zweitens ist es, finde ich, irgendwie auch, zeigt man, dass man selber der Sache wirklich einen Wert beimisst, also dass man selber das auch wirklich sich selbst wertschätzt. Mhm. Und drittens, je mehr man das macht, desto mehr hebt sich die Persönlichkeit ab von anderen Persönlichkeiten und deswegen desto mehr wird sie auch unvergleichbarer oder tritt plötzlich aus diesem Konkurrenzgefühl raus. Mhm. Und das ist scheißegal, weil Keith Jarrett spielt Keith Jarrett und wenn Pat Metheny über denselben Standard improvisiert, ist es egal. Mhm. Das kann man gar nicht mehr, man kann nicht sagen, was ist besser. Mhm. Das eine ist ein Keith Jarrett Solo und das andere ist ein Pat Metheny Solo und es ist wurscht. Und ob der eine das jetzt so macht und der andere das jetzt so, ist seine Sache. Ne? Und das ist eben genau das Geile, wenn man, also je mehr man hier in seinem Personalstil feilt und sagt, ich stehe dazu und ich mache den weiter, ohne den Traditionsgedanken, den du als erstes Wort genannt hast, den mir sehr gefallen hat, ganz außer Acht zu lassen und zu sagen, ich stehe auch irgendwo in der Jazz-Tradition und es gibt vielleicht auch Blues oder es gibt vielleicht auch einen Sound, der damit zu tun hat und ich will mit dem vielleicht mich irgendwie verbinden. Und wenn man das schafft, ne, dann wird das halt irgendwie total geil. Und das ist auch das, wo, glaube ich, die meisten Leute dann mit resonieren und sagen, boah, der spielt aber gut. Mhm. Weil das gelungen ist. Ja. Einen eigenen Stil mit Traditionsgedanken weiter, also mit Bezug auf die Tradition weiterzuentwickeln und zu einer Exzellenz zu bringen, die für sich steht und unvergleichlich ist. Und diese Exzellenz, also was auch immer das eben heißen mag, also diese Perfektion sozusagen, unter Anführungszeichen, Perfektion gibt es ja nicht.
Reife vielleicht auch.
Ja, diese Reife zu erwirken, das kann man nur selber schaffen. Mhm. Das kann niemand anderer. Niemand anderer kann das sich erarbeiten, was du dir erarbeiten kannst. Und das ist so wichtig. Und das ist auch wieder dieses Gleichnis mit diesen Talenten, dass man das Talent halt nicht vergeuden soll, sondern dass man das natürlich auf die Bank bringen muss. Oder irgendwie, du musst mit deinem Talent was tun. Arbeite mit deinem Talent, ne?
Ich nehme erfreut zur Kenntnis, dass schon die zweite biblische Anspielung
stattgefunden hat. Ja, Zufall.
Aber ich finde, man ist eben wahnsinnig gut beraten, wenn man jemanden hat, die einem hilft, an sich selber an der Stelle zu arbeiten und sich zu weiterzuentwickeln und neue Ideen einbringt und Bewährtes unterstützt und irgendwelche Verirrungen verhüten möchte und so. Also diese Entwicklung der Persönlichkeit, auch der musikalischen oder der künstlerischen. Du hast ja gesagt, es gäbe eine künstlerische Existenz und an der also alle deine Schüler und Schülerinnen arbeiten sollen. Wenn man das nicht alleine machen muss, ist man ja wahnsinnig gut beraten und hat unheimlich große Unterstützung.
Ja, das kann man alleine gar nicht, glaube ich. Also ganz ehrlich, ich habe ja auch immer Helfer gehabt beim Studium oder wir unterstützen uns gegenseitig und wir unterstützen sich unsere Schüler. Natürlich, man braucht immer einen, ich glaube, das kann man nicht ganz alleine. Man kann sehr viel alleine arbeiten, aber dann kann man auch mit Büchern helfen sich die Leute meistens. Und deswegen gibt es diese ganzen Meisterkurse und sonst was, Masterminds, auch von Künstlern oder Künstlertreffs. Also da gibt es ja alles Mögliche. Also man braucht es. Man braucht irgendeinen Echoraum.
Ja, sehr schön. Dann wäre die letzte Frage, die wir noch haben. Was nehmt ihr aus dem Gespräch mit?
Was nimmst du aus dem Gespräch mit?
Soll ich anfangen oder was?
Ich kann gerne anfangen. Ich nehme ganz konkret mit bei meinem nächsten Solo, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da warte ich erstmal.
Sehr gut.
Sehr cool.
Und dann nehme ich mit, dass ich dieses McCoy-Tyner-Solo, wo sich gar nichts entwickelt, hören will.
Wir haben es jetzt hier im Podcast schon einmal kurz angespielt, aber ich empfehle dir auch, hör dir das ganze Solo an.
Ja.
Also ich nehme mit, der Gedanke war mir noch so durch den Kopf gegangen die ganze Zeit, dieses faszinierende Zusammenspiel aus Dingen, die ich gelernt habe und der Inspiration von Gott, von dem Universum, von was auch immer man die empfängt oder aus sich selbst heraus, wie auch immer, aus der Seele und wie dieses Zusammenspiel ist. Also dass das eigentlich darum geht, ne? Dass das ein Zusammenspiel ist aus dem Gelernten, dem Ausgebildeten und dann durch die Inspiration wird es quasi zur Musik. Man transformiert quasi das Gelernte in ein Kunstwerk, indem man einfach was herausgibt sozusagen. Das ist so ein bisschen das Bild, was ich mitnehme.
Schön. Also ich nehme mit, das mit der Transformation, dass man eine Geschichte erzählt, aber ohne Worte und das ist aber eben der Transformationsgedanke ist. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, das ist jetzt im Gespräch entstanden. Also ich denke ja beim Reden, deswegen mag ich ja auch diesen Podcast so gerne. Und das ist mir jetzt dadurch deutlich vor Augen gekommen und das finde ich irgendwie total geil. Und das Zweite ist, dass ich mitnehme, dass der Rohdiamant der eigenen Persönlichkeit auch bei unseren Schülis, wie ich immer sage. ist lieb gemeint. Dass es da auch geht, da ein bisschen mehr in die Exzellenz zu gehen und das eben weiter zu elaborieren, so wie es ja der Martin macht, als der ist ja quasi wie ein Vorreiter dafür. Und ich habe aber da ja auch so einen Kollegen, du weißt, wen ich meine, und der da auch schon sehr intensiv macht und jetzt auch schon sein Album aufnimmt und so. Und da, glaube ich, geht es auch darum, den eigenen Stil zu schärfen. Und bei allen anderen auch natürlich. Also, dass man den eigenen Stil eben findet, würdigt, wertschätzt, aber es dabei nicht belässt. Sondern dann sagt, und jetzt mache ich das. Das war für mich irgendwie, weil das ist nämlich genau. Und dass es trotzdem den Traditionsgedanken nicht ausschließt, das war auch sehr schön. Also ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Ich habe richtig was mitgenommen selber. Und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Ne? Weil ihr wisst ja, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Yay!